Dabei wäre es auch von Deutschland aus einfacher gewesen, dem Katalog der Forderungen von nigerianischen Oppositionellen auf den Grund zu gehen, weil sich das frühere nigerianische Militärregime nicht um die Menschen des Niger-Deltas kümmerte und die Gewinne aus dem Ölgeschäft auf Schweizer Privatkonten der Junta flossen, richteten sich die armen Bewohner der Ölfördergebiete mit ihren Forderungen an ausländische Unternehmen. 1996 wandte Shell deshalb rund 15 Millionen Dollar für Entwicklungsprojekte im Bundesstaat River State auf, während die Landesregierung von River State, in der auch das Ogoni-Gebiet liegt, im selben Jahr über einen Gesamthaushalt von nur 20 Millionen Dollar verfügte. 60% aller Straßen der Region wurden, ohne Druck seitens irgendwelcher Umweltschutzgruppen, von Shell oder anderen ausländischen Unternehmen gebaut. Es waren die nigerianischen Regierungen und nicht etwa die ausländischen Unternehmen, die in der Vergangenheit die Bewohner des Landes sträflich vernachlässigt und sich die eigenen Taschen gefüllt haben. Wo auch immer die Menschen in den Ölfördergebieten aufbegehrten, schickte die Regierung die Armee, galt es doch, sich die Gewinne aus dem Ölverkauf weiterhin zu sichern. Damit einher ging der Verfall der traditionellen Gesellschaftsstrukturen. Wo früher Könige und lokale Würdenträger unumschränkte Autoritäten waren, haben längst Heerscharen arbeitsloser Jugendliche politische Zirkel gegründet, die das Wort der Alten nicht mehr achten und auf Mitsprache erpicht sind. Sie wollen von den Futtertöpfen der westlichen Wohlstandsgesellschaft nicht ausgeschlossen werden. Ein Mitarbeiter von Julius Berger, dem nigerianischen Tochterunternehmen von Bilfinger und Berger, sagte in der nigerianischen Stadt Bonny dazu: Die Jugendlichen stehen vor unseren Werkstoren und fordern Arbeit. Sie hören nicht länger auf die mäßigenden Worte der traditionellen Führer. Stellen wir sie nicht ein, werfen sie Steine oder schlagen mit Eisenstangen auf uns ein. Wie sollen wir uns verhalten? Riefen wir die Polizei zu Hilfe, kämen Truppen und schössen gnadenlos in die Menge. Dann gäbe es weltweit die Schlagzeile: Ausländischer Konzern lässt Schwarze erschießen. Rufen wir die Polizei nicht, werden wir zusammengeschlagen. Beispiele für derartige Schwierigkeiten weiß jedes im Land tätige Unternehmen zu erzählen. All jenen, die auf dem Höhepunkt der Anti-Shell-Kampagne in ihren Redaktionen Berichte über Nigeria verfassen mussten, wäre es leicht gefallen, auch diese Seite darzustellen. Viele nigerianische Zeitungen sind auch mit wenig Verspätung in Deutschland zu haben. Die nigerianische Botschaft verschickte auch in jener Zeit auf Anfrage Kopien davon, nur interessierte sich niemand dafür. Und im Internet konnte man ebenfalls schon 1996 mit einem Mausklick tagesaktuell nigerianische Zeitungsberichte abrufen. Dennoch verließen sich deutsche Fernsehsender ebenso wie Zeitungen und Radiostationen lieber auf die Aussagen jener, die in Europa um Asyl ersuchten. Ein Blick in nigerianische Zeitungen hätte sie vielleicht zum Nachdenken über das Vorgehen ihrer Zeugen bewegt. So drängten 1996 hunderte nigerianischer Jugendlicher, alle weißen Mitarbeiter eines westlichen Unternehmens, es handelte sich um einen deutschen Baukonzern, in einen Wohncontainer, kappten die Strom- und Wasserversorgung und ließen die so Gefangenen 3 Tage lang in der subtropischen Hitze schmoren. Dann öffnete einer der Jugendlichen die Tür einen Spalt breit und ließ die Eingesperrten zum ersten Mal ihr Ansinnen wissen. Tarifverhandlungen, hieß es lapidar. Die Eingeschlossenen durften wählen, entweder mit einem Kran im Niger ersäuft, mit Benzin übergossen und zu Tode geröstet zu werden oder aber den Lohn zu verdoppeln. Als die gefangenen Deutschen mehrheitlich den Tod durch Ersäufen forderten, ließ man sie frei, weil in diesem Falle wohl kaum ein weiteres Gehalt ausgezahlt worden wäre. Die Unwissenheit der Nigerianer macht den in den Ölfördergebieten arbeitenden Konzernen am meisten zu schaffen. So entwendeten am St. Bartholomä, einem Seitenarm des Niger, über mehrere Wochen Fischer allnächtlich die Kabelverbindungen eines seismografischen Computers im Wert von mehr als 1 Million Mark. Später stellte sich heraus, dass sie diese auf einen Haufen geworfen und entzündet hatten, bis die Kunststoffummantelung niedergeschmolzen waren. Aus den Kupferkabeln fertigten sie dann Ohrringe und anderen Schmuck für ihre Frauen und Töchter.